Danke vielmals für die berührende Anbetungszeit. Tut gut, tut einem einfach so richtig auf die Predigt vorbereiten, auf einen Text, der nicht ganz einfach ist. Conny hat es in der Einleitung schon gesagt. Und jede Predigt, oder fast jede Predigt, hat ja auch ihre Entstehungsgeschichte. Und es ist bei dieser Predigt so, dass die Gemeindeleitung von Schaffhausen gesagt hat, tut doch mal über die Tagesaktualität predigen. Das finde ich schwierig. Und dann habe ich gemerkt, wir können das Weltgeschehen, wie es läuft zur Zeit, nur mässig beeinflussen. Eigentlich nur mit unseren Gebeten. Grossen Einfluss haben wir nicht. Was wir können ändern, was wir können beeinflussen, ist unsere Einstellung zu dem Ganzen, was wir täglich hören und lesen. Unsere Einstellung. Und darum bin ich auf den Vers gekommen, der mich schon lange Zeit beschäftigt hat. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Ich möchte zuerst ein paar exegetische Erklärungen zu diesem Vers sagen. Oder weitergeben. Das heisst, man schaut so Wort für Wort an und schaut, welches Wort steht wirklich und was könnte der Sinn sein. Das Wort Gesetzlosigkeit, das ist treffend übersetzt. Das haben die meisten Übersetzungen so und ich würde es auch nicht anders wiedergeben. Das Wort überhand nehmen, das steht eigentlich voll machen. Gesetzlosigkeit hat ein Mass erreicht, das jetzt das Fass zum Überlaufen bringt. Das ist die Situation. Das Mass ist voll. Und dann heisst es, bei den meisten wird die Liebe erhalten. Und die anderen Übersetzungen heisst es, bei vielen. Viel ist viel und die meisten ist vielleicht eben 90%, ist für mich noch mehr. Und die meisten Übersetzungen schreiben bei den meisten. Und vom Griechischen her, wie das Neue Testament geschrieben ist, kann man eben viele oder die meisten übersetzen. Das ist da nicht so eindeutig. Dann hat mich natürlich interessiert, was für eine Liebe ist da angesprochen, die erkaltet. Ist das einfach so ein bisschen die freundschaftliche Liebe oder ist es die tiefe, göttliche Liebe? Und es ist tatsächlich die göttliche Liebe, die da erkaltet, hat mir noch zu denken gegeben. Wer aber bis ans Ende, oder genauer übersetzt, bis ans Ziel, also bis er das Ziel erreicht hat, wer dort standhaft bleibt, der wird gerettet werden. Und das Standhaftbleiben, da ist ein ganz anderes Wort verwendet, das eigentlich drunter bleiben heisst. Das werde ich während der Predigt noch näher erläutern. Über die überhandnehmende Gesetzlosigkeit brauche ich, glaube ich, nicht viel Wort zu verlieren. Wer Zeitung liest, Radio hört und Fernsehen schaut, der bekommt es täglich frei Haus geliefert, oder? Und trotzdem eine kleine Analyse, die ich gefunden habe, die es auf einen Punkt bringt, die sagt, wenn die Menschen gottlos leben, werden die Sitten zügellos, die Mode schamlos, die Lügen grenzenlos, die Verbrechen maßlos, die Völker friedlos, die Schulden zahllos, die Regierungen ratlos, die Politik charakterlos, die Konferenzen endlos, die Aussichten trostlos, die Kirchen kraftlos und die Christen gebetslos. Hoffentlich nicht. Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Da draussen, das ist wahr. Und ich habe mir überlegt, wie ist es denn bei uns innen? Nimmt da Gesetzlosigkeit da überhand? Und ich bin auf einen ganz anderen, vielleicht ein bisschen schrägen Gedanken gekommen, den ich euch erläutern muss. Als glaubende Menschen sind wir ja zusätzlichen Anfechtungen ausgesetzt. Und wenn Anfechtungen ausgerechnet aus dieser Richtung kommen, wo wir den Glauben schöpfen, dann wird es besonders brisant. Was meine ich? Unser Glaube ist angefochten. Und bei mir habe ich immer das Problem, wie Gott so ganz anders handelt, als ich gedacht habe, dass er müsste. Ich habe bestimmte Vorstellungen, wie Gott müsste handeln. Also er darf nicht gesetzlos handeln, sondern er soll doch so handeln, wie ich mir das vorstelle, wie ich es aus der Bibel erkenne. Und ich muss erleben, er hält sich nicht immer daran. Speziellen Fall, ich möchte es euch mit einem leicht abgeänderten Beispiel erklären. Da hat eine Person einen Arzttermin in Schaffhausen. Sie ist ein bisschen spät dran, aus welchen Gründen auch immer, und bittet darum auf der Hinfahrt nach Schaffhausen um einen freien Parkplatz. Sie fährt auf den Parkplatz und tatsächlich vor ihr fährt gerade aus der Parklücke einer raus. Sie kann sich den Parkplatz schnappen und dankt Gott und sagt, wow, was für ein Gott bist du? Du bist sogar um meinen Parkplatz besorgt. Dann ist sie dann schlussendlich noch zu früh beim Arzt, muss ins Wartezimmer und liest dort die aktuelle Tageszeitung. Und dort liest sie vom Krieg in der Ukraine, von den Geiseln in Gaza, die dahin schmachten. Und plötzlich wird ihr bewusst, ich bringe mein Gottesbild nicht mehr auf die Reihe. Ein Gott, der sich um meinen Parkplatz kümmert, aber die Geiseln in Gaza schmachten bis heute dahin. Versteht ihr jetzt, dass man plötzlich ein Gottesbild, das nach Gesetzmäßigkeiten, die ich mir zurechtgelegt habe, nicht mehr versteht, es nicht mehr aufgeht? Da hat mir in letzter Zeit etwa mal, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen zu denken gegeben. Und dann sind wir mal spazieren mit befreundeten Leuten. Und dann sagt mein Schwager zu mir plötzlich, hast du gesehen, was aus dem Schachtdeckel rauswächst? Ein Bäumli. Man sieht es, he? Und dann habe ich mit dem Bäumli ein Gespräch angefangen. Und das Bäumli hat mir erzählt, es sei mal als Samen vom Wind verweht worden. Und dann sei es da in diesem Schacht unten gelandet. Da hatte ich Sand, ein bisschen Wasser, ein bisschen Dreck. Es hat gekeimt und sei eine Pflanze geworden. Und so beim Wachsen hat es sich immer Sorgen gemacht, wie komme ich durch den Schachtdeckel. Oder sagen die Dohlendeckel. Oder? Ihr wisst, was gemeint ist. Hat sich aber doch, wie eine Pflanze das macht, immer nach dem Licht ausgestreckt. Und eines Tages war es so gross gewesen, dass es durchgewachsen ist. Und hat gemerkt, das, was ich mir Sorgen gemacht habe darum, ist gar nicht das Problem. Ich bin einfach durchgewachsen. Und doch hat es immer wieder in seinem Leben gedacht, warum muss ich ausgerechnet an diesem schwierigen Platz gross werden? Die anderen Bäume, die stehen frei im Wald, die heissen schön und ich bin da so ein bisschen fast wie eingegangen. Es hat nur so lange gedacht, das Bäumli, bis mal ein gewaltiger Sturm durchs Land gezogen ist. Und dann hat es etwas gecheckt. Der Dohlendeckel, den ich so mühsam finde in meinem Leben, den ich so hinterfrage, der hat ganz eine wichtige Funktion. Der gibt mir Halt. Und jetzt ist es ein bisschen gescheiter geworden. Und hat sein Schicksal neu gelernt annehmen und hat sogar gelernt danken dafür. Was wollte ich damit sagen? Ihr habt es gemerkt. Es gibt auch in unserem Leben schwierige Situationen, die wir nicht ändern können, beim besten Willen nicht, wo vielleicht auch alles Beten nichts nützt. Aber irgendwann hier oder vielleicht erst in der Ewigkeit werden wir entdecken, der Schöpfer hat gute Gedanken gehabt, er wusste, was er da mit mir macht und warum meine Lebensumstände so sind. Ein seelsorgerliches Bild, das uns vielleicht in einer geeigneten Situation helfen kann. Auch wenn wir Gott nicht immer verstehen und mit knapp 1,5 Kilo Hirnmasse ist das halt eben mal der Fall, wenn wir an das Beispiel denken. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Ein schweres Wort, das Jesus über unsere Zeit ausgesprochen hat. Es gibt tatsächlich süffigere Aussagen von ihm. Wir können uns lauthals beschweren, dass in der Welt immer gottloser zu und her geht, dass Gottes Gebot mit Füßen getreten werden. Wer aber genau her schaut, wir haben es von der Conny schon gehört, da geht es um die inneren Schwierigkeiten von der Gemeinde Jesu. Die Logik ist nämlich die Liebe, die Agape, kann nur dort erkalten, wo sie mal ist da gewesen. Oder? Wo es mal heiss ist. Und darum rede ich jetzt weder von den Atheisten noch von den Nichtchristen, sondern ich rede von uns. Wir wissen etwas von der Liebe Gottes, die wie ein Feuer unsere Herzen erwärmt. Wir wissen etwas von dem Frieden Gottes, der unerklärbar ist und der durch schwierige Situationen durchdreht. Und wir kennen eine letzte Geborgenheit, die niemand uns wegnehmen kann. Wie aber reagiere ich, wie reagierst du auf all die Ungerechtigkeit, die sich in der Welt und leider manchmal auch in der Gemeinde abspielt? Glaubensflamme wird vom rauchen Wind der Zeit bedroht. Selma Lagerlöf erzählt von einem Ritter, der nach einem Kreuzzug ins Heilige Land sich geschworen hat, er werde dort, also in Jerusalem, beim Grab von Christus, eine Kerze anzünden und das Licht unbeschadet nach Florenz in seine Heimatstadt bringen und dort auf dem Altar, im Dom von Florenz, eine Kerze anzünden. Und das Vorhaben hat der Kreuzritter zu einem neuen Mensch gemacht. Warum? Es hat ihn in einen Mensch vom Frieden verwandelt. Weil er hat jetzt etwas gehabt, das er musste beschützen, um jeden Preis. Und er ist unterwegs von Räubern überfallen worden und hat sich nicht zur Wehr gesetzt. Er hat diesen Räuber freiwillig gegeben, was sie wollen, wenn sie nur sein Licht nicht auslöschen. Er hat ihnen die wertvolle Rüstung überlassen, er hat ihnen das Geld gegeben und sie haben ihm sogar das Ross genommen und dafür einen elenden Klepper hinterlassen. Und auf dem ist er nach vielen Abenteuern in seiner Heimatstadt in Florenz eingeritten. Und zwar ist er rücklings auf dem Ross gehockt, um die Flammen vor dem Wind zu schützen. Die Leute haben gefunden, das spinnt jetzt vollends, oder? Haben ihn ausgelacht und haben versucht, sein Licht auszulöschen. Aber wie durch ein Wunder ist die Lichtflamme bewahrt worden. Und er hat schlussendlich, wie er wollte, Kerzen auf dem Altar vom Dom anzünden. Gott hat uns auch ein Licht anvertraut. Wenn wir es für ihn bewahren, wird das Licht uns selber verwandeln und unseren Blick auf die richtigen Ziele lenken. Die Legende lehrt uns, dass wir das Leben auf das Licht konzentrieren. Dabei werden die Angelegenheiten vom Alltag nicht bedeutungslos, aber wir sehen sie plötzlich in einem anderen Licht. Und wer sich nach dem Licht ausstreckt und sich ums Licht mehr kümmert als um sich, der überkommt eine neue Einstellung zum Leben. Das Licht wird aus uns neue Menschen machen, uns verwandeln. Warum? Weil Gott selber das Licht ist. Die Liebe wird in vielen erlöschen oder erkalten. Kein Geringerer als Jesus Christus hat vorausgesagt, dass wir plötzlich nicht mehr Feuer und Flamme sind für Gott. Was ist denn? Müssen wir denn als kleine Aschenhaufen enden? Habe ich mich gefragt. Wir waren mal als Familie an einem Sommerabend unterwegs im Wald und wollten noch grillieren. Und wir haben eine bestimmte Feuerstelle angepeilt und die war tatsächlich noch frei gewesen. Dann haben wir aber gesehen, in dieser Feuerstelle ist noch viel Asche. Und als wir da ein bisschen näher geschaut haben, haben wir gemerkt, ja, unter dieser Asche hat es ja noch Glut. Und wir mussten gar nicht neu anführen. Wir haben einfach ein bisschen Taschen weggemacht, haben ein bisschen Holz aufgelegt, haben ins Feuer geblasen und gleich mal hat das Feuer munter gebrannt. Ja, so kann es passieren. Die Glut kann sich eben lang halten, das wissen wir. Ein negatives Beispiel ist, wenn man die Asche zu früh in den Kirchzack tut, oder? Und es anfängt zu brennen und die Feuerwehr muss kommen. Das wäre jetzt das Negative. Aber ich möchte das Bild vom Feuer entfachen. Möchte ich ein bisschen ausziehen, ein paar Parallelen ziehen. Das Erste, die Asche muss weg. Im übertragenen Sinn heisst das, oder ich möchte euch fragen, hat sich vielleicht in deinem geistlichen Leben auch ein bisschen Asche über das Feuer gelegt, das mal schön gelodert hat? Was könnte das sein? Ich habe mir so überlegt, es könnte Gewohnheit sein. Man ist an etwas gewöhnt und die Sehnsucht ist irgendwie verloren gegangen. Es könnte aber auch Erwartungslosigkeit sein, wo jeder eine Begeisterung den Sauerstoff nimmt. Wir erwarten nicht mehr Spezielles vom Gottesdienst, vielleicht, dass Gott redet durch eine Anbetungszeit oder durch eine Predigt. Oder Asche, wo so ein Feuer hindert, ist natürlich auch Schuld, die in Ordnung gebracht muss werden, weil sie mit der Glaubensflamme sich so wenig verträgt wie Wasser und Feuer. Dann muss neu aufgelegt werden. Das Feuer braucht Nahrung. Und es darf am Anfang sogar verpöntes Stroh sein. Weil gestandene Christen halten ja oft ein bisschen wenig von einem Strohfeuer. Trotzdem kann ein jugendliches Strohfeuer eben gleich dazu dienen, dass gröbere Stücke in Brand geraten. Also ich lerne viel von Jugendlichen, wenn ich die Begeisterung sehe, wenn ich spüre, wie sie mit Gott unterwegs sind, tut das mir gut. Der junge Timotheus wird aufgefordert, er soll die Glut, die ihm ruhig, anfachen. Wollen wir, dass Gott in unserem Leben noch einmal neu auflegt? Und das Dritte ist, man muss mal auch tüchtig blasen. Wo brauchst du frischen Wind in deinem Glaubensleben? Gottes Geist ist der frische Wind. Und wenn der neu durch unser Leben und auch durch das Gemeindeleben blasen kann, dann ist es schön. Dann kann so ein Stück Glut zu einer hellen Flamme werden. Und das wünsche ich uns allen zusammen. Das ist nämlich wunderbar. Und darum dürfen wir auch in unserer Zeit, die oft schwierig aussieht, berechtigt hoffen und beten, dass Gottes Geist uns neu erfüllt und eine kleine Glut zu einer hellen Flamme wird. Ich denke jetzt vielleicht an die ermutigende Stelle aus dem Prophet Jesaja, die ich gerne zitiere. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Bei der Einleitung von der Conny ist mir noch etwas in Sinn gekommen. Wie das vielleicht ganz praktisch mit dem Glutanfachen auch könnte aussehen. Ich habe jetzt das Beispiel vom Wald gebracht, aber es gibt auch noch vielleicht eine andere Art. Ich bin ein begeisterter Grosspapi. Aber unsere Grosskinder sind so weit weg. Und jetzt habe ich eine befreundete Familie, die hat eine Tochter, Timea, 1,5-jährig. Und da ist die Mami froh, wenn sie mal 2 Stunden einfach etwas für sich machen kann. Und dann gehe ich dort Grossvater spielen. Ja, das macht mir Freude. Und dann ist es halt so, dass die Timea spielt irgendwie etwas mit den Klötzchen, mit den Duplo oder mit einem Puzzle macht oder was auch immer. Und zwischen ihnen, es passiert nicht immer, aber mal kommt sie auf mich zu, streckt die Arme aus und umarmt mich. Und ich sehe, das ist auch wieder jö, oder? Geniessen wir diesen Moment. Nur kurz, weil die Mami nicht da ist, nimmt sie ab mit mir Vorlieb. Und ich habe mir so überlegt, das ist jetzt ein bisschen sentimental, aber kennen wir das in Bezug auf Jesus auch? Ein so Moment, wo wir seine Nähe suchen. Nicht ihn anbeten, nicht etwas bitten von ihm. Einfach seine Nähe suchen. Ich bin einmal wach gelegen in der Nacht und habe das so in Gedanken versucht. Und es hat sogar bei mir als Mann funktioniert. Ich möchte es einfach zur Empfehlung weitergeben. Ich sage jetzt gleich mal, Intimität mit Jesus auf diese Art und Weise zu pflegen. Das hilft, dass die Glaubensflamme nicht erlöscht. Dass aus der Glut wieder ein Feuer darf lodern. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Jetzt kommen wir zu dem Begriff vom standhaft bleiben. Wörtlich steht da der Begriff Geduld, wer bis am Ende geduldig ist. Und der Begriff heisst, wenn man aus dem Griechischen übersetzt, drunter bleiben. Man soll also unter dem Druck von der Verhältnis ausharren, bleiben. Das heisst geduldig sein. Die Führungen, die Gott schickt, die Prüfungen, die Leiden annehmen und unter dem Druck von den Verhältnissen ausharren. Das ist gemeint. Und ich weiss, das ist viel leichter gesagt als gemacht. Aber es haben schon viele schwerprüfte Gotteskinder mir bezeugt, dass so Leidenszeiten, die sie eben unter dem Druck haben müssen ausharren, trotzdem gerade im Nachhinein zu besonderen Segenszeiten geworden sind. Und ich denke, manchmal, Gemeinde Jesu ist so etwas wie ein Heißluftballon. Wir sind unterwegs zum Himmel, wir streben nach oben, und wir überkommen durch das Feuer Auftrieb, und das Feuer heisst halt manchmal Not und Leiden. Und der Paulus sagt in Römer 5,3, Not und Leiden bringen Geduld. Ein weiterer Weg, wie wir in dieser Geduld auch wachsen können, ist, dass die Frucht vom Geist uns neu erfüllen kann. Dass wir uns für den Heiligen Geist bewusst auftun und ihm Zutritt gewähren in alle Lebensbereiche. Aus einer natürlichen Lebensverbindung mit Jesus Christus wächst die Frucht vom Geist. Und eine Ausprägung von diesen 9 ist eben Geduld, das Drunterbleiben. Und die Frucht, die wächst eben von selber ganz natürlich. Natur macht es uns vor, wie wächst ein Apfel, indem er mit dem Apfelbaum verbunden bleibt. Dann kann er zu seiner vollen Grösse ausreifen. Und wenn wir das machen in Bezug auf Jesus Christus, dann können seine Lebenssäfte uns durchströmen. Und das wünsche ich uns allen, dass wir so nah bei Jesus sind, dass wir täglich von seinem Lebenssaft durchdrungen werden. Weil uns ist in ihm alles geschenkt. Und noch ein letzter Tipp, der mir hilft, mit dem Leben auf dieser Erde gut umzugehen. Es ist für mich eine grosse Hilfe, das Leben auf dieser Erde unter einem grösseren Horizont anzuschauen. Eine Ewigkeitsperspektive einzunehmen. Das macht mein Leben leichter und fröhlicher. Und ich finde es sogar legitim, dass man als Christ zwischendurch mal gedanklich ein bisschen abheben und sich den Himmel vorstellen kann. Das muss uns noch lange nicht zu weltflüchtigen Menschen machen, die nur noch mit den Zehenspitzen den Boden der Wirklichkeit berühren. Im angefochtenen Christenleben ist die Ausrichtung aufs Ziel doch so etwas von motivierend. Und andererseits bewahrt uns so einen Blick auch davor, dass wir uns auf dieser Erde so einrichten, als würden wir ewig hierbleiben. Ich habe mal Teenies im Konfunterricht gebeten, sie sollen mir aufschreiben, wie sie sich den Himmel vorstellen. 3 Beispiele. Jemand hat geschrieben, im Himmel gibt es nichts Böses. Man kann alles machen. Man ist immer bei Gott. Gerechtigkeit herrscht, man arbeitet gern und ist sehr sozial, es wird allen gut gehen. Jemand anderes hat geschrieben, der Himmel ist wunderbar, atemberaubend und traumhaft. Alles ist wunderschön, der Himmel ist umwerfend, alles glänzt und ist prachtvoll. Und die dritte Version, kurz und bündig, der Himmel ist deine schönste Vorstellung. Lassen wir uns ab und zu noch von dieser Vorfreude auf den Himmel packen, auch wenn wir noch nicht 80 sind. Lassen wir uns auch mal ausmalen, was für eine herrliche Zukunft uns dort wartet. Wenn ich das mache, dann bekomme ich tatsächlich ein bisschen Heimweh. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, keine Tränen mehr, kein Leid, kein Tod, kein Schmerz vom Abschied, kein Versagen. Die vielen Fragen, das Warum, die Einsamkeit, die Angst, alles ist überwunden, alles liegt endgültig hinter uns. Alle Fragen beantwortet, alle Rätsel endlich gelöst. Eine herrliche, wunderbare, neue Welt tut sich auf. Menschen, die wir gerne hatten, kommen uns entgegen. Die Ewigkeit fährt an. Und wir stammeln, staunen, lachen, rühmen. Gott bei uns, eine ewige Familie. Denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Und im Lied heißt es, oh, wie wird das sein, die endlich zu sehen. Oh, wie wird das sein, dir entgegenzugehen. Oh, wie wird das sein in der Ewigkeit bei dir. Es gibt keine Tränen mehr, nur noch Freude. Amen. Wir hören jetzt ein Zwischenstück, wo wir uns ein bisschen sammeln können. Die Gedanken von der Predigt verarbeiten und uns vielleicht auch überlegen, wie habe ich es so mit der Nähe zu Jesus Christus?